Bitte sehr.
Mein Name ist Hausner. Wir entwickeln neuartige Gesundheits- und Ärztezentren. Und ich habe eine Frage. Würden Sie die Hyperthermie als Stand der medizinischen Wissenschaft titulieren?
Ich möchte vielleicht, ich nehme mir das Recht heraus, etwas summarisch klarzustellen. Ich glaube, aus den Ausführungen ist klar hervorgegangen, dass die Hyperthermie eine technisch hochaufwendige Geschichte geworden ist. Deswegen ja auch der hohe Preis, das muss man sagen. Also da muss ein Träger investiv und auch für den laufenden Betrieb sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber nicht nur das, es kann keine Standalone-Einrichtung sein. Es muss eine Anbindung haben an existente, hochklassige onkologische Therapieeinrichtungen mit akademischem Hintergrund. Und das bedeutet, ich sehe das im universitären Umfeld, wo internistische Onkologien und Radioonkologien existieren. Es sind zwei sehr schöne Gegenpole, glaube ich, herausgekommen. Das eine ist, wir haben ein enormes Wissen über das hohe Potenzial der Hyperthermie, existente Therapien wirkungs zu verstärken. Und das sind keine Fake-Bilder. Sie sehen von allen, die das seriös über viele Jahre gemacht haben, diese enormen Effekte. Allein das Beherrschen einer lokalen Katastrophe eines exulzerierten Rezidivs ist ein hoher Wert für sich, für die Patientin. Und dann auch als Arzt sind Sie froh, wenn Sie irgendetwas in der Hand haben, um so ein Resultat noch zu erzielen. Und das kann man jetzt elaborieren auf alle Beispiele, die Ihnen aus den verschiedenen Tumorentitäten gebracht werden. Das halte ich für einen Stand des Wissens, um auf Ihre Frage zu kommen. Das ist der Stand der Medizin. Das, was der Professor Issels angesprochen hat, das neue Fass, dem wir alle fasziniert gegenüberstehen, Möglichkeiten der Immuntherapie oder der immunologischen Interaktionen mit Hyperthermie, mit Chemotherapie, mit Radiotherapie, das gehört prospektiv beforscht und begründet doppelt die Erfordernis, dass es in einem akademischen Setting erfordert.
Sie sind mir jetzt ein bisschen ausgewichen. Sie haben mir jetzt gesagt Sie sehen das unabsichtlich. Sie sehen das als Stand des Wissens. Ich frage noch einmal ganz explizit, es hat auch einen ganz genauen Hintergrund. Sieht man das als Stand der medizinischen Wissenschaft, diese Behandlungsmethoden?
Alle, die hier sitzen, sind ja dieser Meinung.
Ich frage ganz exakt, weil die zwei höchsten Gremien in Österreich, nämlich die MA40 in Wien und der oberste Sanitätsrat, das nicht so sehen. Und die brauchen jetzt ein halbes Jahr, benötigt der oberste Sanitätsrat ein halbes Jahr, weil kein Amtssachverständiger sich getraut, die Hyperthermie als Stand der medizinischen Wissenschaft zu titulieren. Auch wenn das von der Deutschen Gesellschaft für Onkologie beispielsweise bestätigt wurde, schriftlich, sagt die MA40, wir glauben das nicht. Das hat nichts mit der Erstattungsfähigkeit zu tun. Überhaupt nichts. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, nichts mit der Erstattungsfähigkeit. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die wird auf einer anderen Ebene abgehandelt. Aber die sagen, nein, es ist nicht Stand der Wissenschaft oder wir trauen uns oder wir wollen nicht. Auf jeden Fall, die sehen das komplett anders. Und das ist jetzt ganz konkret mit der Frau Präsidentin Schwarz vor 3 Wochen telefoniert. Die sagt, sie lässt jetzt einmal ein externes Gutachten machen. Wenn ich mir das anhöre hier, dann müssen wir ja froh sein, dass es das gibt. Ganz klar. Die Dr. Bardou von der MA40 als Leiterin sagt ganz klar, sie ist für die Patienten da und sie glaubt das Ganze nicht. Also das war für mich jetzt, deswegen habe ich jetzt explizit danach gefragt.
So Leute geben, die heute noch der Meinung sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Darf ich den Dozenten Havlicek vielleicht ersuchen? Weil er gerade da ist und weil er mir ein Zeichen gegeben hat. Er ist, glaube ich, in der Szene, die Sie jetzt ansprechen, erheblich kundiger als ich es bin, als Provinziale.
Also, Entschuldigung, dass ich mich da so vordränge, aber ich bin Bundesfachgruppenobmann für die Radioonkologie, also der politische Vertreter dieses Faches in Österreich. Und ich kenne die Szene sehr gut, wie die Strukturen in diesem Land, wie die Gesundheitsplanung funktioniert oder wie sie auch nicht funktioniert. Und die Strahlentherapie an sich ist ein super Beispiel dafür, dass sie nicht funktioniert, weil wir zum Beispiel auch in diesem Bereich in Ostösterreich schwere Versorgungsdefizite haben. Und ich weiß sehr genau, warum. Aber zurück zur Hyperthermie. Die Hyperthermie ist mittlerweile auf Level 1 Evidenz. Und das verdanken wir auch dem Kollegen Tata, weil er Analysen gemacht hat, die sehr klar zeigen, dass die Hyperthermie wirksam ist. Und ein wichtiger anderer Punkt ist, und das hat Kollegin Müller ja gezeigt, die Hyperthermie ist jetzt aus dem nebulosen Bereich der punktuellen Messung, wo man eben punktuell mit Sondentemperaturen messen konnte, herausgetreten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich dreidimensional präzise diese Temperaturen zu applizieren und auch mit MR zu überprüfen. Das ist exakte Wissenschaft. Da ist weit und breit kein Nebel mehr. Und deswegen, glaube ich, kann man mit absoluter Sicherheit und mit voller Überzeugung hier sagen, dieses Tool ist hochwirksam, ist sicher, ist nahezu nebenwirkungsfrei und wird nur deshalb nicht genutzt, weil es keine riesige Lobby dahinter gibt, die hier Geld verdienen will. Also ich muss nochmal ganz klar sagen, das, was wir hier in Österreich an Gesundheitsplanung haben, wie die Entscheidungen getroffen werden, was jetzt gut ist und was jetzt schlecht ist, hat in vielen Bereichen mit Wissenschaft nichts zu tun. Und da müssen wir einen neuen Weg gehen, da müssen wir klar versuchen, einmal in eine Gesundheitsplanung zu kommen, die objektiv ist und die die Wissenschaft auch wirklich abbildet. Das ist in diesem Land nicht der Fall.
Oder nur eingeschränkt, wenn man es ein bisschen, sagen wir mal so, da gibt es Potenzial. Machen wir es freundlich, es gibt da Potenzial. Aber es liegt im Wesen einer Antwort, dass sie überzeichnen muss, so wie der meinen vorher. Ich darf den Professor Issels ersuchen, vielleicht ein Statement
dazu zu geben. Ich wollte eigentlich nur noch mal was dazu sagen, jetzt die Lanze brechen für die, die gegen die Hyperthermie sind. Also das, was gerade gesagt wurde, stimmt. Aber was wir natürlich in Deutschland auch feststellen, wenn man das Sozialgesetzbuch 5 nimmt und dort die Hyperthermie aufruft, nach der Bundesärztekammer wurde das 2004 oder 2005 entschieden, dass man die nicht in die Regelversorgung übernimmt. Und ich halte das für sehr wichtig und sehr gut, weil wir die Daten in den Händen, also diese Geräte gehören in die Hände einer akademischen Institution und nicht für eine Waldwiesenversorgung. Das heißt, wenn wir in unserer Wissenschaft die klinischen Studien weitermachen und die Evidenz für die verschiedensten Tumorentitäten weiter vorantreiben, dann wird das automatisch die Konsequenz sein, dass sich dann das immer mehr in die Regelversorgung einbringt. Im Moment ist es so, dass die Datenlage trotz Herrn Professor Data Verdienste und alle anderen, die hier sitzen, sind wir uns alle einig, dass wir noch viel mehr klinische Studien zu verschiedenen Tumorentitäten machen müssen. Es laufen beim Pankreaskarzinom-Studien, es laufen beim Rektumkarzinom, also beim Enddarm-Rezidiv-Studien, beim lokal fortgeschrittenen Tumor. Es wird in Kürze eine Eierstock-Studie geben bei Eierstockkrebs der Frau und so weiter und so weiter. Ja. Aber ich sage mal so, ein bisschen muss man Brücken bauen, dass die Leute nicht das komplett die Gesundheitsstrukturen, die im Moment zögerlich sind und diesen Trend des Wandels mitbekommen, dass man für die vielleicht Verständnis hat und sagt, für bestimmte Zentren, für bestimmte Erkrankungen wird dieses übernommen, aber für ganz bestimmte andere Sachen ist es noch in einem Stadium, wo wir sagen, lass uns verhandeln. Also ich glaube, es ist so irgendwas, zumindest in Deutschland dazwischen.
Ich glaube, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Das ist das Wesen auch der zögerlichen Haltung, weil die Hyperthermie in der Vergangenheit durchaus kompromittiert wurde mit Dingen, die hier nicht angesprochen worden sind, aber den gleichen Namen tragen. Ich halte es für eine gute Idee, ein Gutachten einzuholen. Bitte sehr.
Sie haben das kurz angedeutet, aber nicht konkret dazu Stellung genommen. Das wäre natürlich schon interessant und wäre vielleicht auch eine Erklärung, warum das Thema wissenschaftlicher Beleg so schleppend vorangeht natürlich. Wenn Sie sagen, auch es gibt keine Lobby dafür, dann ist das natürlich auch ein zusätzlicher Beleg, dass hier die Kosten ja im Gesundheitssystem sehr angespannt sind, wie wir alle wissen, und man da natürlich schaut, dass man keine weiteren zusätzlichen Kosten produziert. Das ist das eine. Das andere, Sie haben ja immer erwähnt, es ist sozusagen eine begleitende Therapie zu Protonen, zu Chemotherapie und so weiter. Wie sieht es aus mit der Belastung? Weil es kommt, Sie haben das auch angesprochen, vor allem bei den Kindern, kommt es ja zu einer zusätzlichen Belastung. Haben Sie da auch Ergebnisse, dass sich das eventuell auch bei gewissen Patienten negativ auswirken könnte? Oder sehen Sie das durchaus positiv?
Also Es sieht so aus, man muss immer schauen, welche Ansatzpunkte werden verfolgt. Bei den Sarkomen im Erwachsenenalter und bei den kinderonkologischen Erkrankungen ist es ja so, dass vorzugsweise eine Kombination von Hyperthermie mit Chemotherapie stattfindet. Und da ist die Belastung der Patienten sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern klar zulasten der Chemotherapie, die ja in ähnlicher Weise wie in konventionellen Protokollen angewendet wird. Also die Belastung ist ähnlich hoch wie für die Patienten, die Chemotherapie alleine bekommen. Die Tiefenhyperthermie selber macht ja sehr wenig Nebenwirkungen. Die Kinder müssen zwar für die Behandlungsdauer schlafen, die Prozedur für die Kinder dauert so zwischen 3 und 3,5 Stunden, aber dadurch ist sozusagen die Belastung für den Körper an sich, der Körperstress, gefühlt nicht höher. Und das ist eigentlich der entscheidende Vorteil, dass man eine lokale Wirkungsverstärkung hat, mit oder ohne zusätzliche Immuneffekte späterhin, die dazu führt, dass die lokale Kontrolle besser wird, ohne dass der Patient, wie auch von Herrn Datta gezeigt, dadurch kranker werden muss. Und insofern glaube ich, dass man sagen muss, dass diese Kombinationen sehr viel wirksamer sein können, ohne dass mehr Nebenwirkungen auftreten. Wenn man auf die Patientengruppe schaut, die eine Thermoradiotherapie bekommt, da ist es auch so, dass die Strahlentherapie ja Spätfolgen haben kann und Akuttoxizität zeigen kann, aber die wird unwesentlich verstärkt durch Hyperthermie.
Bitte sehr. Oder? Pardon? Dann habe ich die Reihenfolge.
Wo in Österreich wird Hyperthermie eingesetzt? An wie vielen Stellen und wie schaut das vergleichsweise in Deutschland aus?
Meines Wissens wird in Österreich zurzeit keine Hyperthermie in einem Klinikverbund angeboten. Also die sich diesen Namen verdient, da wird man noch um die Begrifflichkeiten kämpfen müssen und das wirklich klarstellen müssen, was wir meinen, wenn wir Hyperthermie sagen. Die Klinik in Graz hatte eine große Tradition, aber auch das AKH Wien. Da weiß ich, dass in der Vergangenheit Hyperthermie zur Anwendung gelangte, gerade bei Rezidivtumoren im HNO und im Mama-Bereich. Also da gab es eine höhere klinisch tätige Expertise als heute. Heute, meines Wissens, wird es nicht angeboten und das hat etwas mit fehlenden Kostenerstattungen zu tun. Das tut mir leid. Das ist sicher so. Wenn Sie einem Träger kein Modell einer Refinanzierung durch Erlöse aus einer Therapie, und ich rede vom sozialen Wesen, nicht vom privaten, erklären können, dann hat es in Zeiten wie diesen immer schwieriger, hohe investive Kosten und Betriebskosten ganz einfach Ihnen zuzusagen. Das gelingt am ehesten noch in einem universitären Setting oder möglicherweise über eine Sonderfinanzierung. Im LKF-System ist es nicht vorgesehen und ich glaube auch nicht, dass das LKF-System geeignet ist, das primär heranzuziehen. Ich glaube, dass man das machen muss, was schon vielfach angesprochen wurde, in prospektiven Protokollen über einen begrenzten Zeitraum Geld in die Hand zu nehmen und die Evidenz zu verdichten.
Vielleicht zu Deutschland ganz kurz.
In Graz, glaube ich, so vor etwa 8 Jahren. Ich wollte mit diesem Dia noch einmal klarstellen, was jetzt gerade gesagt worden ist. Man muss unterscheiden zwischen 2 Formen der Hyperthermie. Einmal dieses kapazitive System, das ich hier zeige, und wo Sie sehen, dass der gesamte Körper, unabhängig davon, wo der Tumor lokalisiert wird, erwärmt wird. Und diese Systeme sind nicht angeschlossen an irgendeine kontrollierte kernspintomografische Messung der Temperatur. Und das, worüber wir reden und das, was es im Moment in Österreich nicht gibt, das ist dieses radiative Multiantennensystem. Das arbeitet ganz ähnlich wie die Strahlentherapie, wo Sie über die Antennen einstrahlen können, die Temperatur in diesen Tumor hinein. Und dann die Temperatur messen können mittels Kernspintomographie. Davon gibt es im Moment in Österreich kein einziges Gerät. Aber auf den 12 Universitäten, von denen ich gesprochen habe in Deutschland, ja.
Zusatzfrage? Möchten Sie
antworten? Nein, ich wollte nur Ich wollte nur einmal sagen, wenn man die Kosten anspricht, wir haben jetzt gerade über medikamentöse Neuentwicklungen gesprochen und da ist es so, dass Sie wissen, dass so Therapien über 10 Zyklen über ein Jahr etwa bei 80.000 Euro für einen Krebspatienten liegen, wenn die modernen Tyrosinkinase-Inhibitoren, wie sie alle heißen, also die modernen Targeted-Therapies kommen. Wir haben die Auflage bekommen von natürlich von den Krankenkassen und von den verschiedenen in Deutschland. Die Zentren wurden gefragt, auf Minuten genau, wie viel Arzteinsatz, wie viel Schwesterneinsatz, wie viel Ingenieureinsatz, was die Maschinen, die Verbrauchsmittel wurden genau auf Minuten berechnet. Und wir sind dann übereingekommen, dass wir etwa bei 3.000 Euro liegen pro Behandlung, die das Klinikum braucht, damit sie diese Therapie durchführen kann. Und das wird von den Krankenkassen erstattet. Da sind die sämtliche Aufwandkosten drin. Und damit kann der Kostenträger rechnen und die Krankenkassen können sagen, es ist ein kalkulierbares Risiko. Weil sie fragen also gut, ein Patient braucht 10 Behandlungen im Schnitt für diese verschiedenen Protokolle, ich gehe jetzt nicht aufs Einzelne ein, dann wissen sie ungefähr 30.000. Wenn sie 600 Patienten haben, wissen sie, wie viel das mal 600 ist. Und dann können sie überlegen, aha, in dem Krankenhausetat von 1 Milliarde oder was, ist dann, spielt eben die Hyperthermie mit 0,2 oder 3% eine Rolle, ja oder nein. Ich mache das mal so wirklich, wie die Verhandlungen laufen. Und wenn sie mehr Behandlungen haben, dann müssen wir mehr beantragen. Dann sagen die, für was? Dann müssen sie die Indikation festlegen, da gibt es einen klaren Katalog. Und so ist es an allen Universitätskliniken auch. Das fehlt in Österreich.
Wir haben eine ähnliche Vollkostenrechnung für Österreich, wie wir das hier zu machen haben, im LKF-System gemacht und sind nahezu auf den identischen Betrag gekommen. Also da durchaus kalkulierbare Leistungen in der Dimension dessen, was sonst in der Onkologie Geld kostet, gesamthaft, auch die eigene Disziplin umfassend. Aber die Neuetablierung einer Leistung, die noch nicht in Österreich angeboten wird, ist ein dornenreicher Weg geworden. Und wenn Sie dann noch ein HTA-Assessment haben, und das gibt es in Österreich, wo der Methode zwar hohe lokale Effektivität bescheinigt wird, aber der Verweis auf nicht bewiesene Gesamtüberlebensverlängerungen ausschlaggebend war, dass man zurückhaltend war letztlich in der Empfehlung. Ich kann Ihnen nur eines sagen, wenn Sie klinisch tätiger Arzt sind in der Onkologie und Sie haben ein Tool, das lokale Katastrophen in dieser Art so beherrscht, dann ist Gesamtüberleben nicht der primäre Endpunkt für Sie. Das ist eine Fehlinterpretation der Evidenz. Und das ist das, womit wir kämpfen. Es sagt jeder, ja, wenn Sie es so machen, dann hilft es. Sagt jeder, ja, es gibt moderne Geräte, wo das Problem mit der Thermometrie, und die ist schwierig, gelöst wurde, das Prinzip. Sagt, jawohl, das ist einer der mächtigsten Sensitizer für Ihre Chemo- und Radiotherapie und Sie haben einen Preis, wo Sie sagen, es ist nicht geschenkt, aber es ist leistbar. Ja. Und da hineinzukommen, trotzdem in die Finanzierungssysteme und das schnalzen ihnen die Träger um die Ohren in Zeiten wie diesen. Ja, das ist das, die Zeit der Füllhörner ist vorbei. Und deswegen braucht es, wann es sie je gegeben hat, deswegen braucht es ganz einfach eine konkrete Initiative, wo man sagt, diese akademischen Standorte werden gepowert mit dieser Auftragslage innerhalb einer begrenzten Zeit, damit es also eine kalkulierbare Größe wird, innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren, Tumorentitäten mit diesen Protokollen und noch zu entstehenden zu beforschen. Und dann weiß man, was Sache ist. Das geht nur so.
Ich weiß nicht, habe ich das jetzt richtig verstanden? In Österreich fehlt die Anschubfinanzierung für die klinischen Studien, damit man zeigen kann, es funktioniert, damit die Leute Zahlen kriegen.
Mitmachen kann. Ja. Die Studien liegen ja vor. Also wir machen, um das mal klar zu sagen, ein Hochrisiko-Weichteilsarkom wird ohne jede Studie an allen Zentren in Deutschland bezahlt, wenn ein solches Sarkom nach den jetzt publizierten Daten mit dieser Methode behandelt wird. Da wird überhaupt nicht mehr gefragt. Punkt.
Wie bitte? Bei den Keimzelltumorrezidiven.
Keimzelltumoren, Kinder genauso. Da brauchen wir keine Studien mehr. Bei dem nicht platinfähigen Zervixkarzinom-Rezidiv, wo die Dame oder die Patientin nicht die Therapie Radiochemo machen kann, ist es zugelassen. Beim Mammakarzinom-Rezidiv ist es zugelassen mit Strahlentherapie. Wiederbestrahlung der Mama plus Hyperthermie. AGO, Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, Level 1b. Also wird gemacht. Da haben wir gar kein Problem, aber das machen sie ja gar nicht. Die Patientinnen müssen ja treffen. Und das bin ich nicht der Meinung, dass sie das zulassen dürfen. Also egal, wie sie jetzt eingestellt sind, das müssen sie diskutieren lassen und sagen, das geht nicht. Die Entscheidung, ob man so eine Methode dann macht, muss beim Krankenhausträger, bei den Politorganen liegen. Das ist dann eine ganz andere Sache. Aber Wissenschaft, und das ist das Einzige, was mich interessiert, ist eigentlich die Verpflichtung, dass sie diesen Patienten zumindest diese Methode anbieten.
Aber was fehlt dann in Österreich?
Weiß ich nicht. Schreiben Sie es.
Die Geräte. Nein, es fehlt das Bewusstsein, dass das, was hier elaboriert wird, tatsächlich einen soliden akademischen Hintergrund hat und dass die Unklarheiten, die existieren, und ich weiß natürlich, dass diese und andere Vorbehalte aus Gründen, die wir auch kennen, ja, warum Hyperthermie über einen gewissen Zeitraum auch in ein Obskuranteneck gerückt wurde, wo sie nicht hingehört, wenn sie so betrieben wird, dass das überwunden werden muss. Und Veranstaltungen wie diese und mit ihrer Hilfe letztlich auch der Transport in das Bewusstsein, dass es da etwas gibt, was man sich abholen sollte, weil die Datenlage reif genug ist und die Seriosität gegeben, wenn das Setting stimmt. Da braucht man ganz einfach reiterativen Druck. Manches muss viele Schleifen nehmen, um an die Oberfläche zu kommen.
Danke. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Professor Rienmüller. Ich gebe zu, sie ist laienhaft, aber diese Temperaturregelung während der Hyperthermie, der Tumor ist ja empfindlich auf Temperaturerhöhung. Wieso muss man die regeln? Kann man die nicht einfach erhöhen und gezielt so auf den Tumor richten? Warum muss die immer kontrolliert werden, wenn die eh lokal und regional ist?
Ja, schauen Sie, die einfachste Erklärung ist vielleicht die, dass jedes biologische System, ob es im positiven oder negativen Sinne da ist, versucht zu überleben. Und der Tumor, der wehrt sich auch dagegen, dass er abstirbt. Und er macht es, wenn Sie also die Temperatur dort erhöhen, der versucht, die Temperatur zu erniedrigen. Und einer der häufigsten oder einer der effektivsten Mechanismen ist, dass man die Durchblutung des Organs ändert. Und die Durchblutung ändert sich in dem Organ während der Hyperthermie kontinuierlich. Und zwar nicht ganz homogen innerhalb der Tumormasse, sondern ganz unterschiedlich. Und deswegen brauchen Sie ein System, mit dem Sie einmal in dem Volumen, in dem Tumor die Temperatur messen können, regional. Und dann brauchen Sie, wenn sich die Temperatur geändert hat, brauchen Sie ein Einstrahlungssystem, so dass in dem Bereich, wo die Perfusion sich erhöht hat und damit die Temperatur runtergeht, dass Sie dort die Temperatur erhöhen und wieder auf das Niveau kommen von zwischen 40 und 44 Grad. Also verstehen Sie, der Tumor, der versucht mit aller Macht zu überleben. Und Sie versuchen, die Temperatur zu messen, und Sie versuchen, in Abhängigkeit von der gemessenen Temperatur, die Wärmeeinstrahlung so zu korrigieren, dass Sie immer in dem Punktum Maximum oder Punktum Optimum sich befinden. Das ist ein aufwendiges Verfahren. Okay, das braucht wirklich also eine ganze Menge an Schmalz, und die meisten Arbeiten dazu sind entwickelt worden von der Arbeitsgruppe von Professor Wust in Berlin. Das waren die Pioniere der kernspintomografischen nicht-invasiven Messung der Temperaturänderung im Tumor.
Also Sie haben ja eine der wichtigsten Fragen überhaupt gestellt. Früher war es ja so, dass die Techniken nicht so ausgereift waren, dass man eigentlich in der Tiefe des Körpers diese Temperaturen zwischen 42 und 44 Grad gar nicht erreicht hat im Zielgebiet. Heute ist es so, dass wir die Temperaturen erreichen können, aber das umliegende Normalgewebe eigentlich von diesen Temperaturbereichen zwischen 42 und 44 Grad schonen müssen. Das heißt, Sie müssen nicht nur immer kontrollieren, dass der Tumor tatsächlich diese Temperatur hat, sondern Sie müssen das Normalgewebe im Körper ja davor schützen, dass da jetzt Verbrennungen entstehen, die den Patienten dann schädigen könnten. Und deshalb braucht man eine ganz präzise Temperaturmessung, gerade bei den Kindern.
Also die Etablierung einer Methode schaffen Sie nur, dass Sie die Standardtherapie beibehalten und die Standardtherapie durch die Hyperthermie ergänzen und dann randomisieren. Und wenn Sie anfangen, jetzt einen Arm und irgendwie Low-Dose oder irgendwas, dann sind Sie wieder in diesem paramedizinischen Bereich, wo die Patienten wird irgendwas versprochen und sie können es gar nicht. Wenn wir mal wissen, dass das alles gelaufen ist, dann können wir überlegen, ob wir durch Reduktion von anderen Bestandteilen der Therapie wieder in einer kontrollierten Form dem Patienten weniger Chemo geben können, das wissen wir nicht. Wir wissen es bei der Strahlentherapie-Rezidiv, da geht's. Das heißt, das Rezidiv, vorbestrahlte Rezidiv, müsste man eigentlich wieder voll bestrahlen, kann man aber nicht. Und da gibt es Studien, dass man mit einer geringeren Strahlendosis plus Hyperthermie sozusagen denselben Erfolg erzielt, wie wenn man die volle Strahlentherapie alleine geben würde. Das ist aber die einzige Ausnahme.
Ich stimme Herrn Issels vollkommen zu. Bei den Kinderprotokollen ist es so, dass aufgrund der intensiven Vortherapie mittels platinbasierender Chemotherapie das Platin nicht in gleicher Dosis mehr appliziert werden kann. Deshalb wird die Dosis um 20%, das ist ja eine Menge, reduziert und die Effekte sind trotzdem so, dass die Kinder durch die zusätzliche Hyperthermie gesund werden können.
Ich glaube, jetzt folgen wir der Anregung vom Herrn Latschin und stehen Ihnen für Einzelgespräche noch zur Verfügung. Wenn Sie Zeit haben, sehr gerne an uns jetzt nicht liegen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke sehr.